Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Dieses Lied gerade fasst eigentlich schon zusammen, worum es letztes Mal und heute geht. Also worum es letztes Mal ging und heute gehen wird. Wer Gott ist und wer wir sind. Teil 2 einer Predigtreihe, die lautet Definiere Kirche. Also einer Predigtreihe über das hier, was wir hier sind. Und damit auch über ein Thema, in das du irgendwie involviert bist. Also vielleicht, weil du dich selbst sogar als City-Churchler siehst, weil du einer bist, ja? Bist du involviert ins Thema. Oder weil du eigentlich zu einer anderen Kirche gehörst, aber heute aus irgendeinem Grund mal hier sitzt, zu Besuch oder so. Auch dann ist das Thema für dich wichtig. Selbst wenn du eigentlich gar nicht zur Kirche gehst, sondern nur heute mal so reinschaust, von außen so ein bisschen quasi, auf die Kirche guckst, hast du so ein klitzekleines bisschen Interesse an Kirche und daran, wie sie denn ist oder wie sie sein sollte und ob das was für dich ist. Miri hat das richtig gesagt, wir reden deshalb über dieses Thema, weil der Auszug aus dem Cinemax nach 14 Jahren bei uns die Frage nach oben spült, okay, was ist eigentlich Kirche? Wer sind wir eigentlich? Wie wollen wir Kirche sein? Letztes Mal haben wir uns das von Gott her angeschaut. Die Predigt war besser, also meiner Meinung nach, als dieses Ding es jetzt so widerspiegelt, dieses Gekrockel. Aber wir haben sozusagen gedacht, was ist das Wesen Gottes? Hier, Gottes Wesen. Und eigentlich muss Kirche Gottes Wesen widerspiegeln. Ich knüpfe da gleich nochmal dran an. Heute denken wir nicht jetzt von Gott her, sondern vom Menschen her. Ja. Oh Mann, dadurch, dass es so weit oben ist jetzt. Heute denken wir jetzt also vom Menschen her. Denn die Kirche definiert sich ja auch über die Menschen, die Kirche bilden. Wer wir sind, wird irgendwie Einfluss darauf haben, wie unsere Kirche ist. Und wie sollte, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie sollte das unser Zusammensein, unsere Umgangskultur miteinander eigentlich prägen, wenn wir wissen, wer wir selbst sind? Ausgangspunkt, den hat die Miri eben schon gesetzt, ist der, wir sind verschieden. Wir sind verschieden. Das hat ja eben schon mal gezeigt, dass wir aus unterschiedlichen Orten kommen. Wir sind nicht alles eingefleischte Würzburger. Wir haben ziemlich unterschiedliche Leben gelebt, bis wir heute alle in diesem Raum mal ankamen. Wir mögen unterschiedliche Dinge. Wenn Miri jetzt noch, das kann man natürlich in so einem Spiel nicht machen, aber nach der politischen Einstellung gefragt hätte, dann würden wir sogar merken, wow, wir haben sogar unterschiedliche Meinungen. Hier sitzen Frauen und Männer, hier sitzen Ältere und Jüngere, hier sitzen, nehme ich jetzt an, Handwerker, Ärzte, Polizisten, Azubis, hier sitzen Verheiratete, Ledige, hier sitzen Alleinerziehende, hier sitzen, haben wir Omas und Opas, hier sitzen verschiedene Leute. Man muss zugeben, wir sind jetzt nicht so krass verschieden. Also, es gibt zwischen Menschen größere Verschiedenheiten, als sie sich jetzt hier abbilden. Ich sehe zum Beispiel eine Hautfarbe, die hier stark überwiegt. Oder ich höre Deutsch und Fränkisch und vielleicht irgendwo, wenn der Matt da ist, dann hört man manchmal noch Englisch, aber man hört, wo eine Sprache überwiegt. Und wenn ihr euch mit den Milieustudien auskennt, wo man so unsere Gesellschaft in so 10 Milieus aufteilt, dann würden wir, nehme ich an, nur 4 davon abdecken und wahrscheinlich würde die Masse sich in 2 von diesen Milieus bewegen. Also so ein richtig wilder Multikulti-Haufen sind wir jetzt auch nicht. Aber verschieden sind wir trotzdem. Und ich habe gedacht, ich werde jetzt mal, gerade was unsere verschiedene Erfahrung mit Kirche angeht oder unser verschiedener Blick auf Kirche angeht, mal ein paar Prototypen des typischen City-Churchlers skizzieren. Vielleicht liegt das so knapp neben der Wahrheit, ja, aber doch nah genug, dass es so ein bisschen etwas deutlich wird. Also, das ist jetzt so ein bisschen eine Interpretation von mir, aber gut. Diese Person nämlich hier heißt Silvi. Haben wir jemanden, der Silvi heißt? Ja, das hatte ich gehofft, weil es für niemanden steht. Ja, ich habe gedacht, irgendwie, ich glaube, ich kenne zumindest niemanden. So, Silvi. Silvi hat vor 14 Jahren die City Church mitgegründet. Sie hatte mit anderen diesen verrückten Traum, eine Kirche im Kino zu starten. Und sie war über Jahre Teil dieser spannenden Bewegung. Und das war nicht so nur nebenbei in ihrem Leben, das war für ihr Leben tatsächlich sehr wichtig, Teil dieser Sache zu sein. Und sie liebte das, Kirche für Leute zu sein oder zu gestalten, die mit Kirche nichts am Hut hatten. Sie fand das super, im Kino zu sein und Gottesdienst in einer modernen Form zu gestalten und so. Und sie hat sich da mit sehr viel ihrer Zeit eingebracht. 10, 15 Stunden in der Woche, würde ich mal annehmen. So, für Silvi war das überhaupt nicht leicht, aus dem Kino rauszugehen, weil sie hat damit schon auch was verloren, was für sie wichtig war und wofür City Church stand. Dann gibt es da Silvio. Silvio hat nämlich, wie Silvi, da sitzt sie sich ein bisschen ähnlich, auch vor 14 Jahren die City Church mitgestaltet. Im Unterschied zu ihr freut er sich eher über den Umzug. Weil er genießt die Atmosphäre hier, dieses Familiäre, dass man sich sieht bis hinten hin, dass man sich singen hört, dass man nicht so anonym hinter so Sesseln sitzt. Er vermisst dieses Gemeinschaftsgefühl schon seit einiger Zeit. Und er dachte schon länger, naja, das fehlt irgendwie, Silvio. Dann haben wir Carla. Carla ist noch gar nicht so lange hier. Sie kam vor 3 Jahren zum Studium her. Carla, also wenn jetzt jemand wirklich so heißt wie diese Dinger, ne, dann ist es Zufall. Ich habe immer überlegt, wo denke ich, dass keiner weiß. Wenn, okay, ja. Carla ist sehr christlich erzogen worden, aber jetzt, das findet sie auch gut oder fand sie gut. Seit einiger Zeit hat sie, sagen wir mal so 15, 16, 17, sie ist jetzt 23, so seit einiger Zeit hat sie so ihre Fragen und Schwierigkeiten, ich sage jetzt mal so, sie hat damit Schwierigkeiten, dass man in ihrem christlichen Umfeld immer ziemlich klar zu wissen was scheint, wie es ist und wie es nicht ist, was richtig und was falsch ist, wie man es zu sehen hat und wie es nicht, man es nicht zu sehen hat. Sie hat da so ihre Anfragen, aber damit stieß sie in der Regel auf Unverständnis oder Schlimmeres. Und die City Church hat sie kennengelernt als ein Ort, wo Fragen begrüßt werden. Und man laut denken darf, sogar zweifeln darf. Und Carla genießt das. Sie nennt das Freiheit und diese Freiheit nimmt sie sich auch und ihrem Glauben tut das gut. Carl hingegen erlebt die heutige Zeit auch als eine Zeit, die viele Fragen aufwirft. Für ihn macht das aber auch ein großes Stück Unsicherheit aus. Wie bei Carlos in den letzten Jahren, wie gesagt, Fragen aufgerissen worden, aber er ist da gar nicht so glücklich drüber. Er fragt sich manchmal, was glaube ich eigentlich noch? Und er wünscht sich, da wo Carla sich Freiheit von der Kirche wünscht, wünscht er sich eigentlich eher Klarheit. Oder auch mal Standpunkte. Freiheit findet er schon auch gut, ne? Aber Gewissheiten wäre ihm eigentlich wichtiger. Da unterscheidet er sich. Jetzt haben wir Bertha. Übrigens, ich habe ja so Namen, das sind auch Anregungen, wenn Leute demnächst Kind Nachwuchs erwarten. Bertha finde ich mal wirklich gut. Karl ist ja schon, das ist ja schon wieder ein moderner Name mittlerweile, aber Bertha habe ich glaube noch nie gehört. Jetzt bei jungen Menschen, bei Säuglingen, finde ich witzig. Bertha ging bis vor ein paar Jahren überhaupt nie zur Kirche. Als sie am Anfang in die City Church kam, im Kino, da hat sie sich gefragt, ob das nicht wohl eine Sekte ist hier. Mittlerweile kommt sie gerne, nicht jeden Sonntag, aber schon, es wird immer wichtiger für sie. Es gibt ihr Inspiration. Bertha denkt, dass sie wahrscheinlich nicht so glaubt, wie sie denkt, dass die anderen hier wahrscheinlich alle glauben. Das ist so ihr Gefühl, aber das scheint auch okay zu sein. Und wenn man sie fragen würde, gehörst du voll zur City Church dazu, dann wäre sie sich irgendwie nicht so richtig sicher. Sie fühlt sich eher so ein bisschen wie so ein Besucher, der so ein bisschen mitgeht, öfter mal reinschaut. Bert, ja, ich habe nach Namen gesucht, die es immer weiblich und männlich so gibt. Bert, der ging bis vor ein paar Jahren immer zur Kirche. Das unterscheidet ihn sehr von Bertha. Der war so richtig christlich, so ähnlich wie Silvi. Aber vor ein paar Jahren passierte irgendwas in seinem Leben, irgendwie ein Bruch. Irgendetwas, was es ihm so fand er, unmöglich machte, weiterhin dieser christliche Gruppe zu besuchen, die er da besuchte, was auch immer das für eine war, und sich dort zu Hause zu fühlen. Und seinen Glauben hat er durch diesen Bruch auch beinahe verloren. Und wenn man ihn fragen würde, ob er hier voll dazugehört, dann würde er vielleicht, so wie Bertha, sich auch nicht ganz sicher sein, weil ihm das nämlich gut tut, so ein bisschen am Rand dabei zu sein, so ein bisschen vorsichtig mitzuglauben, soweit das ihm möglich ist. Das ist für ihn im Moment wichtig. So, und dann haben wir noch ein Ehepaar. Ronny und Ronja. So heißt doch wohl auch keiner. Wobei ich kenne jemanden, an Michael Sitzschoff, der Ronja heißt. Ronja habe ich noch nie kennengelernt. Ist aber ein schöner Name, finde ich. So, was wollte ich zu Ronja sagen? Ah ja, die beiden haben jetzt überhaupt nicht, wie hier drüben welche, irgendwelche Schwierigkeiten mit ihrem Glauben oder so, im Moment. Also, sie vertrauen auf Gott, sie fühlen sich von Gott geliebt und sie wissen auch, das Leben ist nicht mal einfach oder so, aber der Glaube gibt ihnen einen wirklichen Halt im Leben. Vielleicht sind das hier sogar eine relativ große Zahl hier, so Ronnys und Ronjas. Aber Ronja würde deshalb am liebsten ihren Glauben mit allen Leuten Würzburgs teilen. Sie ist bereit, richtig viel Kraft und Energie da reinzusetzen, in die Kirche zu setzen, die möglichst dann Hunderte von Menschen erreicht. Dafür würde sie sich auch aufopfern, oder sie tut es sogar. Sie wünscht sich eine attraktive, anziehende Kirche. Sie redet oft von Visionen und von Zielen und von Projekten und so. Ronny, ihr Mann, ist eher so der ruhige Zeitgenosse und viel gelassener. Und er sieht das eher so, naja, der Chef ist Gott, oder? Und Glaube ist ein Geschenk und da muss ich mich jetzt nicht auch noch aufopfern. Also Ronjas Engagement, das nennt er manchmal Aktionismus. Er braucht eigentlich keine attraktive, anziehende Kirche mit hippen Kirchengebäude. Er ist zufrieden, dass Gott attraktiv und anziehend ist. So, ich hoffe, ich habe jetzt in diesen Gegenübers nicht irgendwie dargestellt, dass manche ein bisschen komischer sind als andere, ja, sondern die sind einfach sehr verschieden und diese Gedanken haben jeweils ihr Recht. Vielleicht sind das so City-Church-Typen, Prototypen. Also 1:1 gibt das uns natürlich nicht wieder, aber ungefähr so empfinde ich, sind so die Verschiedenheiten in unserer Kirche. Letzten Sonntag habe ich anhand einer kleinen Geschichte erzählt, ich blätter jetzt nicht nochmal um, wie Gott ist. Eine Geschichte, die Jesus erzählt. Verkürzt gesagt kam daraus, Gottes Wesen ist Liebe und deshalb ist er wie ein Hirte, der nach dem verlorenen Schaf sucht. Gott ist der die draußen sind, reinbittet. Das gehört zu seinem Wesen. Die nicht dazugehören aus Sicht anderer, denen sagt doch, ihr gehört dazu. Wenn ihr wollt, gehört ihr dazu. Und deshalb habe ich am Schluss gesagt, da blätter ich nochmal kurz hin, dass wir, oh, ich habe das gar nicht aufgeschrieben. Nee, gut, dann brauchen wir das nicht. Dass wir, wenn wir uns fragen, wer sind wir, dann sind wir Geliebte, Gesuchte, Gefundene. Aus Gottes Sicht sind wir gefundene Menschen, auf jeden Fall gesuchte Menschen und geliebte Menschen. Und da kann man eigentlich anknüpfen, wenn man sich jetzt heute fragt, okay, wie definieren wir Kirche, wenn wir von den Menschen her denken? Gesuchte, gefundene, geliebte Menschen. Wie prägt das, wenn wir solche Menschen sind, wie prägt das Kirche? Wie prägt das die Gemeinschaft der Gesuchten und der Gefundenen und der Geliebten? Den will ich heute ein bisschen nachspüren und wir schauen dazu in einen Text der Bibel, Verse von Paulus, Epheser 4, 1 bis 6. Ihr seht es hier vorne, ja, also ich schätze hinten, ist es fast immer noch zu klein, obwohl ich das zu größer gezogen habe. Ich lese das natürlich auch gleich vor und so. Um Zeit zu sparen, werde ich nichts über den Kontext sagen. Dieses Textes müsste man eigentlich, manchmal nicht. Paulus schreibt an eine junge Kirche, das reicht schon zu wissen. Die sind ungefähr, die Kirche in Ephesus gibt es vielleicht so lang, wie es uns jetzt gibt. An die schreibt Paulus. Und ich verbinde diesen Text aber mit einem altkirchlichen, mit einer uralten Definition von Kirche, könnte man sagen. Das ist ein Satz aus dem Nicänum Konstantinopolitanum. Ihr kennt das Apostolikum wahrscheinlich, das apostolische Glaubensbekenntnis. Da haben wir ja sogar eine Predigtreihe drüber gehabt in diesem Jahr. Das ältere Nizänum ist eigentlich zentral. Man kennt es in der westlichen Kirche nur nicht so, da ist das Apostolikum viel verbreiteter, aber eigentlich ist dieses Nizänum Konstantinopel das, wo wirklich alle Kirchen, nämlich auch die Ostkirchen, 451 mal Ja dazu gesagt haben. Also ökumenisch gesehen ist das eigentlich wichtiger. Und da steht drin, ich lese nur einen Satz, die Kirche, die eine heilige katholische apostolische Kirche. Eine heilige katholische, fragt ihr schon, ja, erkläre ich gleich, apostolische Kirche. Die Worte klingen langweilig, aber sie sind großartig und ich versuche sie zu verbinden mit diesem Text. Ist ihr soweit folgen können? Diese vier Worte werden gleich hier auch auftauchen vorne. Also, Epheser 4, 1 bis 6. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis sitzt, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben berufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Geht Vers für Vers dadurch und verbinde das mit dieser alten Definition. Und mit diesen Persönlichkeiten hier. Also, erster Vers, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis sitzt, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben berufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Paulus schreibt aus dem Gefängnis, das müsste man jetzt im historischen Kontext erklären, übergehe ich jetzt einfach mal. Was ich betonen will, er schreibt, bitte ich euch nun. Man könnte da auch übersetzen, ermahne ich euch oder fordere ich euch auf, also da ist Nachdruck in diesem Wort. Liebe City Church, wenn wir das einfach mal so direkt auf uns übertragen, das hier ist jetzt wichtig. Bitte, sagt er. Und zusammengefasst sagt dieser Vers ja eigentlich, lebt entsprechend eurer Berufung. Wie sollt ihr Kirche leben? Lebt entsprechend eurer Berufung. So, das klingt auf den ersten Blick ein bisschen abgehoben. Also weil wir mit Berufung, da steht ja sogar eurer Berufung würdig irgendwie, ne? Dass dieser Berufung würdig ist. Das klingt ein bisschen so, als würde Kirche aus Menschen bestehen, die auf etwas besonders stolz sein können, was sie von allen anderen abhebt, und darauf sollen sie nun wirklich würdig leben. Gemäß dieser Sache, auf die sie stolz sein können, sollen sie würdig leben. Denkt mal dran, wer ihr seid, so nach dem Motto. Ja? Und das stimmt auch. Denkt mal dran, wer ihr seid, nur ohne diese Arroganz. Denn wenn man an letzten Sonntag denkt, dann besteht Kirche aus Menschen, die irgendwann mal in ihrem Leben Gott haben sagen hören, ich habe dich gesucht, du bist geliebt, komm rein, du gehörst dazu. Ob du würdig bist oder nicht, du bist herzlich eingeladen, komm dazu. Das ist eigentlich die Berufung. Dass einer gesagt hat, du gehörst dazu, auch wenn du denkst, du gehörst nicht dazu. Komm rein. Die Menschen der Kirche zeichnet also überhaupt nichts aus. Außer das, dass sie in Jesus Christus einen Gott entdeckt haben, der sie suchte und die einigermaßen erstaunt darüber begonnen haben, ihm das zu glauben. Das ist die Berufung. Stolz kann man da gar nicht sein. Aber es ist gut, daran zu denken, denkt mal dran, wer ihr seid. Gesuchte, Gefundene, auf jeden Fall Geliebte. Die Menschen der Kirche verbindet, dass sie von der Liebe Gottes, und ich habe letztes Mal schon gesagt, das hier ist das Zeichen für Christus, ja, Hori, also dieses griechische Zeichen für Christus, sie verbindet einfach, dass sie von der Liebe, die sie in diesem Christus, oder Liebe Gottes, die sie in diesem Christus entdeckt haben, angezogen wurden. Das ist die Berufung, dieses Angezogenwerden. Ja. Das verbindet uns und das haben wir gemeinsam. Und das, sage ich jetzt einfach mal so, das ist eigentlich apostolisch. Was das altkirchliche Bekenntnis sagt, apostolisch. Also die Kirche, auch diese hier, geht zurück durch die zwei Jahrtausende auf die Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus zeigte. Und diese Einladung hat uns durch das Zeugnis der Apostel, also derer, die das bezeugt haben, aufgeschrieben haben, so bis heute erreicht. Wir glauben, dass Gott so ist, einer, der sagt, komm rein, Du bist eingeladen. Ob du dich würdig fühlst oder nicht, wir glauben das, weil Menschen Christus erlebt haben und das bezeugen. Einer, der uns verbindet, weil er uns bedingungslos liebt. Wir gründen die Kirche also nicht auf irgendeine neue Idee, sondern auf diese alte Idee. Auf das Zeugnis der Apostel, die sagen, Gott ist so, apostolisch. Eine apostolische Kirche, die diese Liebe, die in Christus sich zeigte, immer wieder und immer wieder wiederholt, damit Menschen eingeladen sind. Es mag sein, dass uns noch anderes verbindet als diese Anziehung. Manche von euch sind zum Beispiel verwandt. Das ist nicht immer ein Anziehungspunkt, aber bei euch scheint das so zu sein. Manche sind sich sympathisch, manche haben gemeinsame Interesse. Hier gibt es Leute, die gehen gemeinsam bouldern und so. Aber das ist nicht, was uns verbindet. Das macht Kirche nicht zur Kirche. Wir sind uns vielleicht so teilweise überhaupt nicht sympathisch. Wir haben vielleicht einen hässlichen Musikgeschmack, findet der andere. Oder die Chemie stimmt einfach nicht, die Wellenlänge stimmt gar nicht. Aber das hier, das ist uns gemeinsam. Manche von uns sind sich dessen, dass sie geliebt sind, ganz sicher, und andere haben nur so eine Ahnung, hören das vielleicht so ganz leise oder hoffen es nur, aber trotzdem zieht uns das zu dem, in dem sich diese Liebe zeigte. Wir sind geliebt, einfach weil wir da sind. Das ist unsere Berufung. Wir sind geliebt, einfach weil wir da sind. So, sagt Paulus, und jetzt lebt entsprechend. Verkörpert das. Kirche ist das, Christus verkörperte diese Liebe Gottes, so sollt ihr als Kirche heute das verkörpern. Die Liebe Gottes, die jedem gilt. Deswegen steht im zweiten Vers, keiner soll sich über den anderen erheben. So sieht das aus, wenn man das verkörpert. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. So verkörpert man Gottes Liebe. Keiner soll sich über andere stellen. Da steht das Wort, seid bescheiden. Keiner ist hier besser als ein anderer. Und das ist ja vielleicht so eine, nicken wir alle, ja? Aber man könnte jetzt überlegen, und wie kann man das, wenn man Kirche betritt, spüren? Dass hier keiner ist besser als der andere ist. Wir sind alle nur Leute, die überrascht sind, dass Gott sie eingeladen hat. Und das macht uns ziemlich bescheiden. Ob einer stark ist oder schwach, ob der zweifelt oder glaubt, ob er eine musterheile Weltfamilie hat oder ob die Beziehungen kompliziert sind, ob einer viele Fehler hat oder einer angeblich überhaupt keine, das ist nicht wichtig. Niemand hat Grund, auf andere abzuschauen und niemand hat Grund, zu anderen hinaufzuschauen. Ich habe jetzt keine direkte Antwort darauf, aber wie könnte Kirche das leben, dass man das merkt? Also, keiner soll sich über den anderen erheben. Dann steht da, seid allen gegenüber freundlich. Das Wort, ich habe immer im Griechischen jetzt geguckt, da steht das Wort milde oder sanftmütig. Also wer ehrlich erstaunt ist, dass er dazugehören darf, wer darüber noch ehrlich erstaunt ist, der wird milde gegenüber den anderen, die erstaunlicherweise auch dazugehören. Geduldig und nachsichtig. Bisweilen sind wir ja schon nervig. Also muss man ja zugeben, wenn man sich kennt. Ne? Manche von uns, ja, sagen wir mal, bisweilen sind wir alle schwer vom Begriff. Bisweilen sind wir unzuverlässig. Bisweilen sind wir laut oder so trampelig oder kompliziert oder beleidigt leicht und so. Ja, weiß ich. Dann ist das wichtig, geht geduldig und nachsichtig miteinander um. Das Wort, was da steht, finde ich ziemlich schön. Ich schmeiße so ein paar griechische Worte hier rein. Makrothymias. Und dann habe ich schon gedacht, ja, Makro, das kann man ja fast schon als Physiker oder so übersetzen, ne? Das heißt lang, irgendwie groß, weit, Makro. Und Thymias, und da war ich überrascht, ist der Zorn. Ist der Zorn, also lang Zorn, weit Zorn. Der Gedanke ist, es dauert sehr, sehr, sehr lange, bis einer zornig wird. Es gibt schon durchaus Grund dazu, dass man es werden könnte, ja? Weil der andere ist so seltsam, das bringt mich auf die Palme. Aber jetzt sagt Paulus Makrothymia. Dieses Wort wird eigentlich oft in der Bibel Gott zugeschrieben. Das ist so einer, bei dem dauert es unglaublich lange. Seine Geduld ist so weit, so unerschöpflich, dass sie seltsamen Menschen, die anstrengend sind, Raum zum Leben schafft. Seine Geduld. Auch wenn diese Menschen fehlerhaft sind. Das müsste Kirche sein. Ein Raum, wo man sein kann, wie man ist. Ich glaube, das wäre eines der größten, ich glaube, ich weiß nicht, ob man noch ein größeres Lob einer Kirche machen kann, vielleicht gibt es noch ein paar andere Sachen, aber es ist ein großes Lob, wenn jemand einer Kirche bescheinigt, hey, bei euch, da kann ich sein, wie ich bin. Da muss ich nicht irgendwas spielen, da kann ich sein, wie ich bin. Raum, der Leben ermöglicht. Die nehme ich, wie ich bin. Geht liebevoll miteinander um. Im Originaltext steht das noch viel nüchterner. Ertragt einander in Liebe steht da. Das ist ja noch was. Ertragt einander. Also, Kirche ist ein Ort, wo man sich erträgt, ja. So. Und das alles, was ich jetzt da in Vers 2 gesagt habe, das nennt das Glaubensbekenntnis, oder jedenfalls ich verbinde es damit, heilig. Und ich male den jetzt mal hier so Heiligenschein. Denn ihr alle hier seid Heilige. Ihr seid Heilige. Wir sind eine heilige Kirche und ihr seid, die Kirche bildet sich aus heiligen Menschen. Wir hören natürlich immer fehlerlos, wenn wir heilig sagen, ich bin doch kein Heiliger, dann meinen wir, ich bin doch nicht fehlerlos. Aber heilig heißt eigentlich zu Gott gehörig. Der hat mich eingeladen, jetzt bin ich ein Heiliger. Um ein ungeliebtes Wort zu nutzen, ja, das ist ein Sünder, aber es ist auch ein Heiliger. Ja, ein gesuchter, ein geliebter, ein gefundener Mensch. Darum ist er heilig. Ich dachte so, wir sind Gott heilig. So könnten wir da mal über uns selbst und über die anderen hier denken. Die sind Gott heilig. Du und die anderen auch. Deshalb geht man in der Kirche anders miteinander um. Weil das sind Heilige. Jetzt so, wie ich das Wort jetzt gefüllt habe. Ja, das klingt ja komisch, wir sind Heilige. Ja, aber die sind Gott heilig. Und mir deshalb auch. Jetzt hört ihr euch schon denken, ja, aber so geht man in der Kirche ja gar nicht miteinander um. Ne? Ich sehe da ja auch Streit und Machtkämpfe und schlechtes Gerede und all das. Und ich weiß, ich beschreibe im Moment das Wesen, wie Kirche sein soll, sein kann und ich behaupte auch gar nicht so selten immer wieder ist. Aber natürlich leider nicht immer und ich komme auf diesen Zwiespalt zwischen dem, wie Kirche, was Kirche ist und wie man sie dann erlebt, nachher zum Schluss nochmal zurück. In Vers 3 sagt Paulus jetzt, setzt alles daran. Setzt alles daran. Da könnte man auch sagen, seid bemüht, versucht es mit Nachdruck. Das deutet schon an, dass Paulus auch weiß, ja, so heile Welt ist das nicht. Ne? Da muss man sich auch irgendwie bemühen. Setzt alles daran, die Einheit zu wahren, die Gottes Geist euch schenkt. Es wird wieder wie letztes Mal so, dass man es nachher überhaupt nicht mehr sehen kann. Ja, jetzt geht es um Einheit. Ich schreibe eins hier hin. Das ist wieder eins dieser vier Worte aus dem Glaubensbekenntnis. Eine, wie war das? Eine heilige, ich glaube, dann kommt apostolische Kirche. Reihenfolge ist ja auch egal. So, diese Typen hier, die sind ja ziemlich verschieden. Trotzdem sind die angeblich eins. Wenn man eine Zeit lang mit unterschiedlichen Menschen unterwegs ist, dann kann es sein, dass einen das zusammenschweißt oder dass man sich auseinanderlebt. Es fallen einem ja dann irgendwann die Dinge auf, wo man gar nicht so sehr eins ist. Ja, und plötzlich redet man in der Gemeinde über uns und die anderen. Nicht böse gemeint jetzt, aber so ein bisschen spürt man die Fliehkräfte. Also zum Beispiel Silvi hier. Ich finde sie bald auch nicht mehr. Silvi hier, die redet von uns als denen, die gerne im Kino geblieben werden und die das Kino einfach geil fanden. Und denen, die lieber so ein bisschen kuschelige Gemeinschaft wollten. So, und Karl ist vielleicht genervt von Carla, die immer alles hinterfragt. Und die alles relativiert und sich so schwer tut, Position zu beziehen. Und er liebt es, mit Leuten zusammen zu sein, die auch einfach mal was glauben, weil das tut gut. Das stärkt den eigenen Glauben. So. Oder Bert, der so ein bisschen am Rand steht, fragt sich, ob Leute, die anscheinend keine Brüche im Leben erlebt haben, ob die überhaupt wissen, von was sie reden, wenn sie vom Leben reden. Er findet manchmal das so ein bisschen oberflächlich. Und die Ronnies, oder dem Ronny gehen die Ronjas auf die Nerven, die immer alles gestalten wollen, neue hippe Räume suchen und so. Und Ronja nennt die ganzen Ronnies manchmal ein bisschen faul und träge. Und ärgert sich, dass sie nicht mitmachen. So, also Einheit so verschiedener Leute, wie geht das? Paulus sagt, diese Einheit, die macht ihr gar nicht selbst. Die macht ihr gar nicht selbst. Die macht der Heilige Geist. Ich schreibe jetzt hier mal HG dazwischen. Der Heilige Geist ist es nämlich, der euch verbindet. Da, wo ein Mensch gehört hat, Gott liebt mich, einfach weil ich da bin, hat er das gehört, weil der Heilige Geist das in ihm wirkt. Und da, wo ein anderer das verstanden hat, ist es der Heilige Geist, der Menschen der Menschen Glauben schenkt, dieses Vertrauen zu Christus. Und deswegen ist es der Heilige Geist, der diese Einheit schafft, der zieht uns da in die Mitte und da zieht es den anderen auch hin. Ob der mir nur passt oder nicht, hilft nichts. Hilft nichts. Diese Einheit, die kann ich also nicht machen, die schafft Gottes Geist unter uns. Wir sind eins, aber, Paulus sagt, setzt alles daran, sie zu beschützen. Sie zu bewahren. Passt drauf auf. Diese Einheit könnt ihr auch, kann man auf menschlicher Ebene sehr wohl auch beschädigen. Ich glaube, aus Gottes Sicht sind die an den Glauben, die sind eins. Aber untereinander können wir dazwischen ganz schön viel kaputt machen. Aus Gottes Sicht gibt es nur eine Kirche. Wir sagen, es gibt katholisch, evangelisch, charismatisch, was auch immer, freievangelisch, so. Aber aus Gottes Sicht ist das eine Kirche. Sollte auch aus unserer Sicht eine Kirche sein. Einfach die Gemeinschaft derer, die auf ihn vertrauen. Die manchmal zweifeln, die manchmal suchen, die ihn finden. Die von ihm gefundenen Menschen. Das ist also schon da. Unsere Aufgabe wäre, bewahrt das, so gut ihr könnt. Im normalen, tatsächlichen, echten Leben. Betont, was euch verbindet. Vertuscht nicht, was euch nicht verbindet. Also es wäre, glaube ich, total Unsinn zu sagen, die Unterschiede, die kehren wir unter den Teppich. Die muss man nicht kleinreden, aber schützt es wie ein Schatz, das, was euch verbindet. Und wie geht das? Paulus sagt jetzt was Komisches. Der Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Bei Luther ist es noch kürzer. Durch das Band des Friedens. Das klingt ein bisschen wie so eine Floskel, finde ich. Ja, also wie so eine leere Worte. Ja klar, der Friede. So. In den folgenden Sätzen beschreibt Paulus dann aber auch, wie dieses Band aussieht. Ihr müsst keine Angst haben, dass ich jetzt nochmal über die letzten drei Verse so lange rede wie über die ersten. Das Band des Friedens, da ist etwas ergänzt, die neue Genfer Übersetzung hat etwas ergänzt, nämlich bei Vers 4 am Anfang, mit Einheit meine ich dies, das steht eigentlich nicht im Kontext, das steht da drin, damit man es leichter versteht, ich finde es aber nicht ganz glücklich. Eigentlich wäre es besser, da steht, mit Band des Friedens meine ich dies. Denn bei Luther ist einfach Band des Friedens, Doppelpunkt, Vers 4, ein Leib, ein Geist, dann zählt er auf. Das ist dieses Band des Friedens. Und das besteht aus einem Leib. Wir alle Menschen aller Kirchen, verkörpern das Evangelium der Liebe Gottes zu uns. Wir sind eine Lebenseinheit. Wir gehören zusammen, ob uns das gefällt oder nicht. Ein Geist, dieser Heilige Geist, es ist immer derselbe. Wir denken manchmal, naja, bei uns wirkt er aber ein bisschen mehr als bei den anderen. Wir sollten vorsichtig mit sowas sein. Der in meiner eigenen Gemeinde so anders denkt als ich, der hat den gleichen Geist Gottes. Und vielleicht hat der was von Gott verstanden, was für mich wichtig wäre, auch mal zu sehen. Bonhoeffer hat gesagt, dass man Gott nicht näher kommen kann als dem Gott im Anderen. Also er hat es eigentlich auf Christus bezogen. Er hat gesagt, der Christus im eigenen Herzen, den ich als hier so drin spüre, der ist schwächer als der Christus im Anderen. Und für den anderen ist es umgekehrt. Ich brauche den anderen, um Gott zu begegnen. Ich begegne dem in seiner Beziehung zu Gott, in dem, was er mir von Gott sagt. Und das mag vielleicht ganz anders sein, als das, was ich denke. Ein Geist. Eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als ihr erkannt habt, dass Gott euch liebt. Uns alle eint dieselbe Hoffnung, dass Gott ein Menschenliebhaber ist und dass er ein Menschheitsretter ist. Wie verschieden wir denken mögen, das hoffen wir. Und dann kommt Vers 5, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Da könnte man bei jedem Satz, jedes Wort eine Predigt halten. Ich habe gedacht, ich sage deswegen gar nichts dazu. Ihr versteht es. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Paulus sagt, es gibt unheimlich viel, was uns eins ist, egal wie verschieden wir sein mögen. Und dann Vers 6, ein Vater aller, der über alle regiert, durch alle wirkt, in allen lebt. Also das ist eine Menge Einheit. Man könnte sagen, ein Vater aller, also diese Kirche eigentlich, die denkt sogar nach außen, da gibt es noch viel mehr, alle da draußen. Und über die ist Gott Vater, der über alle regiert, durch alle wirkt, in allen lebt. Das ist eine Menge Einheit. Hier steht alle und es ist nicht ganz schwierig, jetzt das Wort katholisch, hier unten, katholisch da reinzudenken. Ne? Also katholisch ist eigentlich ursprünglich kein Wort für eine Konfession, sondern es heißt einfach allgemein. Die allgemeine Kirche. Ein Vater, der alle regiert, durch alle wirkt, in allen lebt. Diese Grenzen der Kirche sind also sehr, sehr weit. Also man kann sagen, so, also in diesem Sinne katholisch, ja, sind wir auch katholisch. Und die katholische Kirche, die römisch-katholische, ist auch katholisch. So ist dieses katholisch gemeint. Deswegen steht oft in heutigen Übersetzungen nicht mehr katholisch, sondern christlich. Aber ich finde, das passt es nicht ganz. Allgemein wäre eigentlich ganz gut. Allgemeine christliche Kirche heißt es, glaube ich, manchmal auch. Also das ist eine Menge Einheit. Gottes Liebe gilt allen. Deswegen gehören natürlich nicht alle zur Kirche. Das wäre Quatsch, das zu sagen. Es gibt ja nur viele Leute, die sagen, der gehöre ich überhaupt nicht. Also wir würden ja Leute vereinnahmen, wenn wir einfach sagen, ja, die Liebe gilt allen, aber Kirche besteht aus denen, die hoffen, glauben, dass das wahr ist. So. Und das mögen viel, viel mehr sein, deswegen haben wir die Pfeile nach außen gemacht, als wir in unseren Listen so finden über die Kirchenmitglieder. Das Nizänum nennt das, wie gesagt, katholisch. Ein Gott und Vater über alle, in allen, durch alle. Stellt euch vor, wir würden so über die anderen denken, der in allen wirkt, durch alle wirkt. Der daneben sitzt auch und der so anders ist. So, jetzt noch ein Wort dazu, dass ich jetzt die ganze Zeit das Ideal beschrieben habe und dass man ja sagen kann, ja, aber mal ganz ehrlich, also die Kirche in meinem Dorf oder diese hier auch, wenn man sie länger kennt, ja, also so toll ist das nicht. Das bleibt ja immer hinter dem Ideal zurück. In der Theologie spricht man deshalb, weil das so ist, von der sichtbaren und der unsichtbaren Kirche. Die unsichtbare Kirche, das wäre diese eine apostolische, heilige, katholische Kirche. Die kann man aber jetzt nicht anfassen. Das ist das, was Kirche eigentlich ist. Die sichtbare Kirche, das ist die, die aus diesen Leuten hier besteht, wo der Sitznachbar irgendwie schnarcht oder so und die Predigt langweilig ist. Alles das richtig sich zum Anfassen. Ja, wo es zu kalt ist oder zu warm im Saal, so. Jetzt ist der Gedanke aber nicht, die unsichtbare Kirche, das ist das Ideal, und die sichtbare, die müsste das jetzt so gut es geht verwirklichen, schafft sie aber nicht. Und deshalb ist das Ideal nur so ein Mythos, so ein unerreichbares Abstraktum. Der Gedanke ist so ähnlich, aber es ist wichtig, dass ihr versteht, dass es ein bisschen anders ist. Diese unsichtbare Kirche, die ist nicht ein Mythos und ein Ideal, sondern die ist da. Die gibt es. Die ist mitten in dieser sichtbaren, schrägen, manchmal schäbigen Kirche existent. Die kann man ansatzweise erleben. Und daraus wird der Gedanke, verachte die sichtbare Kirche nicht. Denn ja, es gibt viel Falsches und Unschönes und Schädliches, aber die Kirche, die Liebe Gottes verkörpert, die ist da drin auch. Das entschuldigt nicht, was in der Kirche schiefläuft, aber es verhindert, dass man sie aufgibt. Weil man bekommt diese unsichtbare Kirche nicht anders als durch die sichtbare. Und, jetzt noch ein schöner Gedanke zum Schluss, das ist sogar Folge, dass die sichtbare Kirche so bruchstückhaft ist, das ist sogar Folge dessen, dass Menschen eingeladen sind, die halt sehr verschieden sind. Ich lese mal noch was von Bonhoeffer vor. Der hat vor fast 100 Jahren, oder weiß nicht genau, also 90 Jahren, das Buch Gemeinschaft geschrieben. Es ist ein bisschen altbacken in seiner Sprache, aber es ist immer noch eigentlich ein Must-Have, wenn es um christliche Gemeinschaft geht. Und der sagt Folgendes. Jedes menschliche Wunschbild, also was unser Traum von Kirche ist, jedes menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft. Ich mochte den Satz im theologischen Studium gar nicht. Und muss zerbrochen werden, damit die echte Gemeinschaft leben kann. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte, der sieht christliche Gemeinschaft ziemlich nüchtern und realistisch. Und dann später, wird so nicht gerade die Stunde der großen Enttäuschung, also er redet davon, ja, du triffst jetzt diese Christen da und lernst sie besser kennen und dann kommt irgendwann Enttäuschung, wie die sind. Wird so nicht gerade die Stunde der großen Enttäuschung über den Bruder, Schwester auch, mir unvergleichlich heilsam sein, weil sie mich gründlich darüber belehrt, dass wir beide doch niemals von eigenen Worten und Taten, sondern allein von dem einen Wort und der einen Tat leben können, die uns in Wahrheit verbindet. nämlich von der Vergebung der Sünden in Jesus Christus. Wo die Frühnebel der Traumbilder fallen, dort bricht der helle Tag christlicher Gemeinschaft an. Ich lasse das mal so stehen, weil Bonhoeffer kann man auch nicht widersprechen. Zum Schluss, was kann das konkret bedeuten, wenn wir fragen, wie wollen wir das jetzt hier leben? Und ich habe gedacht, ich sage einfach noch ein paar Beispiele, wie das vielleicht klappen kann, was es bedeuten könnte. Und Leitsatz wäre für mich, merk dir mal vielleicht nur diesen einen Satz, wenn du heute nach Hause gehst. Ich wollte es eigentlich nur hinschreiben, passt aber nicht. Ist dir die Kirche heilig? Ist dir die, und ich meine jetzt eigentlich, die du wirklich, in die du gehörst, ja? Sind dir diese Menschen heilig? Das könnte so ein Leitsatz sein. Sind sie dir wertvoll? Sind sie dir heilig? Und wenn, wie könnte sich das dann zeigen? Zum Beispiel, indem du einen Menschen, den du noch nicht kennst, fragst, wer er ist. Also wenn einem ein Mensch heilig ist, dann äußert sich das zum Beispiel in Interesse. Das wäre ganz, ganz normale Konkretion. Oder indem du hilfst, wo Hilfe gesucht wird. Gestern Abend meldet sich noch jemand, ob er noch mit aufbauen soll. Weil ihm das heilig ist, ist meine Interpretation. Ja, aber was dir wertvoll und heilig ist, da investierst du dich. Oder, das könnte auch bedeuten, mir ist das heilig hier. Deswegen schaue ich lieber mit Dankbarkeit auf die Dinge, die gut sind, und weniger oft mit Frust auf die Dinge, die nicht gut sind. Oder, ganz anderes, vielleicht bedeutet es für jemanden, sich taufen zu lassen. Weil er sagt, ey, das ist mir heilig. Ich möchte das eigentlich äußerlich deutlich machen, dass ich dazugehören will. Oder Mitglied dieser Kirche zu werden, ja, weil die Leute sind mir heilig. Auf unsichtbarer Ebene ist das so, auf sichtbarer Ebene möchte ich das zum Ausdruck bringen. Oder indem du nach dem Gottesdienst mit anderen essen gehst, besser kann man Gemeinschaft kaum abbilden, und fragst, wer noch mitkommen will. Weil Leute eingeladen sind. Menschen sind eingeladen. Also laden wir sie ein zum Essen oder zu dir nach Hause. Oder indem du jemanden vergibst, der Vergebung braucht, oder jemanden schützt, der angegriffen wird, oder für jemanden betest, mit dem du gar nicht klarkommst. Oder auch, letztes Beispiel, indem du benennst, was schief läuft. Ist auch wichtig, weil dir die Sache heilig ist. Schön wäre, wenn du gleichzeitig sagst, und ich möchte mithelfen, dass das anders wird. Das nennt man dann konstruktiv. Konstruktive Kritik. So. So irgendwie könnten wir ausdrücken, wenn uns City Church heilig ist. Oder jetzt, wenn uns diese Menschen, die Heiligen, heilig sind. Die Kirche hat ein Ritual, und ihr ahnt es schon, wenn ihr hier vorne das Brot und den Wein gesehen habt, oder das ist Traubensaft, die das deutlich macht. Ein Ritual, bei dem jeder eingeladen ist, weil das gehört zum Wesen der Kirche, ein Stück Brot zu essen und ein Gläschen Saft zu trinken. Das Ritual verdeutlicht, wir gehören zusammen, weil Christus uns einlädt. Weil diese bedingungslose Liebe von Christus nicht nur gepredigt wurde und nicht nur in diesen Symbolen dann irgendwie so, damit wir es uns merken können, an uns weitergegeben wurde, sondern weil er sogar tatsächlich an einem Kreuz starb für uns. Damit Sünder wie wir glauben können, dass wir geliebt sind. Damit Menschen wie wir glauben können, dass wir Gott heilig sind. Damit trennt es, und da mag es Dinge geben, die uns von Gott trennen, mögen sie noch so schwerwiegend sind, zwischen Gott und Mensch und Mensch und Mensch beseitigt werden können. Abendmahl ist sozusagen ritualisiertes Evangelium. Brot und Saft für dich, heißen diese Worte gleich. Leib Christi und Blut für dich. Einfach, weil du da bist. Einfach, weil du eingeladen bist. Teil der Gemeinschaft der Gesuchten und der Gefundenen und der Geliebten zu sein. Jetzt kommen hier vier Leute nach vorne. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen, ihr wisst ja, dass ich euch meine. Und ich habe einfach mal vier gefragt, wo ich dachte, manche von euch kennen die vielleicht nicht. Ich sag mal, wie die heißen. Und sie heißen jetzt nicht Silvi und Silvio. Sie stehen nicht für diese hier, ja. Aber das ist der Raphael, den habt ihr heute schon alle mal gesehen. Wo ist er denn? Ah, da hinten, kommt nach vorne, Raphael. Der hat euch unten Hallo gesehen. Raphael ist nicht selten mit dem Fahrrad hier. Heute auch? Nee. Okay. Die Eltern haben einen landwirtschaftlichen Betrieb in oder bei Poppenhausen, richtig? Ja. Daneben steht der Lars. Lars ist Lehrer, tut aber nichts. Ist Teil unserer Gemeindeleitung. Daneben steht die Christina, die kommt aus, nicht ganz aus Cuxhaven, Kartenberge, aber es ist bei Cuxhaven. Und sie studiert hier Chemie und Mathe auf Lehramt, wird also Lehrerin. Und daneben steht, ich habe die Pädagogen heute ein bisschen hier überdimensioniert, sehe ich gerade. Daneben steht die Doris, die ist schon sehr lange Würzburgerin und ist Erzieherin. Also, die vier werden, ihr könnt euch gleich in die Mitte stellen, die werden einfach mit Brot und Saft hier stehen. und ihr könnt gleich nach vorne kommen, geht durch den Mittelgang nach vorne, nehmt euch das still, die sagen auch nichts zu euch. Und dann geht ihr vielleicht außen wieder zurück, das könnte irgendwie logistisch funktionieren. Nach ein, zwei Minuten wird die Band beginnen, ein Lied zu spielen, das ist ziemlich leise, das dürfte, ihr müsst ja sowieso nichts sagen. Und da hinten ist die Miri, die mit dem orangen Dings da. Wenn jemand möchte, dass die Miri für euch betet, dann könnt ihr da hingehen und sie spricht ein kurzes Gebet für euch oder auch was ganz Konkretes, was euch beschäftigt oder so. Also, wir nutzen diese Zeit. Ihr könnt schon mal Brot und Saft nehmen. Und ich lese, sobald die dann hier vorne sind. Ne? Ja, kommt einfach hier so in die Mitte, ein bisschen, dass man leicht Zeug hinkommen kann. Ich lese die Einsetzungsworte nach dem Lukas-Evangelium. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, das Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und sprach, brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ich ergänze jetzt mal, damit unter euch gegenwärtig bleibt, was ich da getan habe. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus Christus, wir danken dir sehr, dass du uns Gottes Liebe gezeigt hast, die uns einlädt, so wie wir sind. Wir danken dir sehr, dass deine Liebe so weit ging, dass dich das Leben gekostet hat. Und wir danken dir für deine Gnade, die darin zum Ausdruck kommt, dass du dein Leben für uns gibst. Und wir danken dir für die Menschen, die um uns herum sitzen und die auch eingeladen sind. Wir danken dir, dass wir zu dieser Gruppe von Geliebten, Gesuchten und Gefundenen gehören. Und wir bitten dich, dass das noch viele, viele Menschen mit uns verstehen und glauben können. Und so kommen wir zu dir und nehmen dieses Brot und diesen Saft dankbar aus deiner Hand und wollen uns vergegenwärtigen, dass du unser Leben bist. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.